Super. Liebe Ritter und Retter, wir sind es wirklich selber. Auch wenn ihr jetzt vielleicht etwas irritiert wart, ob der anderen Musik, aber neues Jahr, neue Musik, wie der Sauerländer sagt.
Neuer Robert.
Neuer Robert war letzte Folge, das war ja schon letztes Jahr. Jetzt neues Jahr, nicht mehr neuer Robert, alter Kim, alter Norbert, neuer Gast und neue Eingangsmusik. Und an dieser Stelle geht dann ein herzlicher Gruß an Michael Weveler nach München, der sich die Mühe gemacht hat, diese Eingangsmusik auf den Punkt für uns zu komponieren. Eine Auftragsarbeit, für die er nicht entlohnt wurde. Aber irgendwas werde ich mir mal einfallen lassen, wenn ich ihn mal treffe. Und mit dieser Musik haben wir jetzt die neue Aufnahme begonnen. Im neuen Jahr in Geseke. Zwei Dortmunder sind in Geseke.
Genau.
Nämlich frohes neues Jahr. Darf man das noch sagen?
Also ich habe heute noch einem Kollegen frohes neues Jahr gewünscht, weil ich habe ihn eher nicht gesehen. Also ich finde so zwei Wochen, das geht noch.
Ich habe gelernt jetzt laut Knigge, also bis zum 15. darf
das
man.
Wäre ja
das wäre vorgestern drüber, gewesen. Ne?
Das war knapp.
Ja. Das war knapp. Das war knapp ist die
Überleitung.
Dritte Stimme. Genau. Zu unserem Gast. Und Tillmann, du stellst dich am besten mal selbst vor, denn dein Nachname macht dem einen oder anderen etwas Probleme.
Ach so, ja, da hatten wir ja gar nicht. Genau, also der Nachname heißt Castillo Romero und den trage ich nicht seit Geburt, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, ja, ich bin Leiter Notfallvorsorge in der Diözese und Bezirk Westfalen-Lippe und ja, insofern spreche ich da oder vertrete den Rettungsdienst genau wie die ehrenamtlichen Einsatzdienste. Und ich habe den Eindruck, das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin.
Den Eindruck habe ich auch. Das ist schön. Ja, ganz recht. Das war der Gedanke, der uns dazu gebracht hat, dich einzuladen zur heutigen Folge. Ihr kennt euch schon, Kim. Du hast mir das damals mal, hast du das damals im Podcast erzählt oder
nee, ich glaub,
wie wir Medienleute sagen, off the record?
Quasi in privat.
Ja. Sagt man früher.
Nee, ich glaube, wir hatten das davor oder danach, keine Ahnung. Ich war gefühlt irgendwie, wenn wir aufeinandertreffen, reden wir ja sowieso nur die ganze Zeit miteinander. Das ist ja irgendwie schon sehr schwierig, dann rauszufinden, wann die Aufnahme gestartet wurde und wann nicht. Ich glaube, ich habe es danach erzählt. Tillmann ist mit einer von zwei Maltesern, die ich schon kannte, bevor ich bei den Maltesern war. Aber auch mit daran schuld, dass ich jetzt hier bin.
Ja.
So.
Ungefähr. Das ist ganz witzig, ne? Weil also, da haben wir ja jahrelang nicht drüber gesprochen. Und jetzt sagt er
das auch mal.
Ja. Ich habe es auch schon
auf der. Es hat mich in besonders warmer, freundschaftlicher Weise berührt, aber ich wusste es vorher nicht.
Ja.
Mir war es nicht so bewusst.
Auch auf der Tagung, ne? Also Tagung ist ja bei uns, die Einsatzdienste-Tagung ist ja immer mit Impuls, ne? War diesmal auch mit Impuls eingebaut. Natürlich auch ein bisschen den Bogen gespannt zu Benedikt Liefländer, ne? Weil der ja auch immer mit Freundschaft argumentiert hat oder das immer als Aufhänger genommen hat, fand ich das ganz gut und passend. Nee, ist tatsächlich so, dass wir uns ja, es müssten jetzt in der Tat, warte mal, ich habe 2004 Abitur gemacht, dann muss, ja, wir haben uns ja auf dem Abiball kennengelernt, also das ja, ist,
voll 20 Jahre.
Freundschaft ist schon volljährig quasi, ne?
Ja,
also ist genau, schon, das ist schon gesagt.
Freundschaft ist schon,
das ist, ja, das ist schon echt lange her. Ja.
Und was man vielleicht auch mal sagen kann, das habe ich eben gesagt, als ihr vor der Haustür standet, ich bin zum ersten Mal in meiner eigenen Wohnung der Kleinste. Und das ist bei 1,93 Meter schon eine Kunst.
Aber es ist nur knapp zwischen uns, ne?
Zwischen uns ist es relativ knapp, aber du, Tillmann.
Also mir ging es noch nie so.
Dass du der Kleinste warst?
Ja, also zumindest sehr lange her, in meiner eigenen Wohnung.
Ja, in deiner eigenen Wohnung, genau.
Also ist zumindest sehr lange her.
2,02 Meter hast du eben gesagt und es wird sich jetzt auch in der Zwischenzeit nicht verändert haben.
Glaube ich, hoffe ich nicht.
Ja, genau, das geht euch wahrscheinlich ja auch so, wenn man dann plötzlich auf Leute trifft, die größer sind als man selbst, ist man völlig irritiert. Ich meine, das ist ja die Haltung, die andere Leute ständig haben, dass sie den Blick nach oben richten müssen, aber man selbst ist es einfach nicht gewohnt und ich will mich auch nicht dran gewöhnen, muss man sagen.
Ja, vor allem, wie viel Prozent trifft es dann noch, ne?
Es sind nicht mehr viele. Es
sind nicht mehr so viele, ne?
Ja, es hat wie alles natürlich im Leben Vor- und Nachteile.
Ja.
Flugzeug.
Ja, stößt dir öfter den Kopf, muss immer Sachen von oben vom Schrank holen.
Genau.
Also, ich möchte jetzt nicht von zu Hause erzählen, aber es ist manchmal halt so.
Du darfst manchmal in Situationen helfen, wo ja, sonst keiner mehr helfen genau. kann. Das muss man so sehen.
Quasi, oder ja, ist quasi letzte Bastion, bevor die Leiter kommt.
Man sieht Staub, den andere Menschen nicht sehen.
Ja, genau. Man stößt sich öfter in Patientenwohnungen den Kopf an irgendwelchen Kronleuchtern.
Das ist tatsächlich, also bei mir sind es keine Patientenwohnungen, aber bei mir sind es Besuche, Krankenkommunen oder sowas. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals in Paderborn in einer Wohnung immer vergessen habe, wenn ich mich hingesetzt habe, ob über dem Tisch ein Kronleuchter hängt oder nicht. Ja. Und jedes Mal, wenn ich dann aufgestanden bin, habe ich immer erst nach oben geguckt und dann...
Reflexartig.
Ja, und es gab tatsächlich eine Wohnung, habe ich das dann nicht gemacht und da hing der Kronleuchter. Und dann bin ich also mit schöner Regelmäßigkeit, hing ich in den Lüstern und das war...
Aber die Leute gucken dann ja auch komisch an, wenn man immer mit dem Bauheim reinkommt, ne?
Ist auch auf Dauer nicht so gut. Und wo ich den Nachteil gemerkt habe, ist, wenn du in so einer großen Runde stehst, dann kann das manchmal sehr unangenehm sein, wenn, also man hört ja nichts. Also man steht ja immer über den Gesprächen. Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Smalltalk-Mensch und erinnere mich also mit Schrecken noch an einen Abend in der, ich vergesse immer, der Name ist sicherlich falsch, Friesenkarte oder etwas heißt das, glaube ich, auf Norderney. Im September, wenn ganz Norderney eine einzige Ü40-Party ist und so Stammtisch
Kegelclubs einfallen sind
und die männlichen Kegelclubs und Stammtische auf die weiblichen Stammtische treffen, wo die Damen dann gerne diese buschikosen, blondierten Kurzhaarfrisuren tragen und jedenfalls genau diese Frauen. Und dann sollst du Smalltalk machen in einem viel zu lauten Raum es interessiert mich nicht, wer diese Dame neben mir ist, ich will keinen Smalltalk mit ihr machen und dann höre ich ja noch nicht mal was, weil die Musik laut ist, ich muss immer den Kopf neigen.
Es geht im Rücken, genau.
Ja, du bist auf dem Nacken zumindest, also so, genau. Ich muss jetzt ja nicht so, das waren jetzt keine Lilliputaner, aber zumindest wenn die Leute einfach nur schon so bis zur Schulterhöhe gehen, ist das schon...
Ja.
Anstrengend.
Naja, man gewöhnt sich dran, aber das ist immer ganz, ganz interessant, mal den Blick zu wechseln. Ich habe das immer so, wenn ich meine Friseurin wieder besuche und wieder frisch mit dem frischen Putz sie mir den Spiegel hinter den Kopf hält und ich dann immer denke, dann da kommt was Helles durch und dann beruhigt sie mich immer und sagt, das sieht ja sonst keiner aus uns
bald. Ja, stimmt. Ja, das gleiche Problem habe ich auch.
Echt?
Das sehe ich nicht, ja? Ja, aber es ist ja hinten, das kannst du jetzt nicht sehen, du sitzt ja quasi frontal.
Ja, das ist für die Podcast-Aufnahme an sich auch...
Wir übertragen ja kein Bild.
Genau, und es ist auch günstiger, also nicht hinter dir zu sitzen, jetzt bei der Podcast-Aufnahme.
Ja, auf jeden Fall, es sei denn, du bist vielleicht ein Vogel, dann kannst du noch oben auf der Couch, auf dem Sims hier...
Ja, an dieser Stelle wird so manch einer der geneigten Hörer froh sein, dass man eine Vorspultaste hat am Handy.
Aber die heutige Folge machen wir dafür ein bisschen länger, ne? Wenn die schon vorspulen.
Wir können nicht länger machen als hier unsere Speicherkarte.
Ne? Ja, aber es ist noch ein bisschen Platz, ist noch drauf.
Gut.
Ach, dann können wir ja noch über andere Sachen reden.
Ja.
Ja, wie habt ihr Silvester so verbracht?
Gut.
Ja.
Leise.
Leise?
Ja, außer die Böller, die nicht.
Es wurde, wo hast du verbracht?
Ich war in Holland im Wald oder am Wald oder wie auch immer man das nennt, mit ganz wenigen anderen Menschen, aber wenn die Böller gezündet wurden, dann vibrierte die ganze Wand.
Ja.
Die scheint offensichtlich so ein bisschen
nach Quidditch-Weltmeisterschaft an
erschien auch die scheinen wohl offensichtlich
das dunkle Mal am Himmel oder so.
Ein bisschen andere Gesetze zu haben. Also das war schon sehr effektiv. Und die Löcher, die hinterher da im Acker waren, die waren auch schon sehr beachtlich. Also
ja.
Vielleicht haben sie auch selbst gebaut, keine Ahnung.
Und das war Caravan-Tour oder?
Nö,
oder
das sind so Mobilheime gewesen, die fest installiert waren, so 20 Stück in so einem kleinen Ferienpark und da. Waren wir mit einem anderen befreundeten Pärchen, auch Malteser.
Auch Malteser.
Hallo Rebecca und Michael.
Hallo Rebecca und Michael.
Und haben da einfach mal eine Woche verbracht und haben halt einfach gesagt, wir wollen einfach mal Ruhe, lesen, gucken.
Das hat auch geklappt.
Ja, wunderbar. Hat wunderbar geklappt. Aber wir haben Programm gehabt ein bisschen, also... So ganz, wie wir das ursprünglich gedacht hatten, mit Ruhe und Lesen war dann doch nicht. Wir mussten dann doch so den ein oder anderen aktiven Part einbauen. Aber es war schön, war eine schöne Zeit.
Ja.
Und war total komisch, weil kein großes Feuerwerk, nur Geböller.
Muss mich das irritieren, dass dieser Display zwischendurch leuchtet und sonst nicht?
Ich glaube, das liegt daran, kann das sein, dass das vielleicht ein, also es musste dich nicht irritieren.
Aber die Aufnahme läuft, ne?
Die Aufnahme läuft.
Sehr gut.
Vielleicht ist der Akku ein bisschen leerer geworden. Ja, es fehlt ein Balken. Vielleicht sagt er, ist es deshalb an.
Man kann ja auch so lustig, da gibt es ja auch so verschiedene Stecker, die man einstecken könnte. Die liegen da so rum. Da
hier
so
an der Seite.
Ja, genau. Und da liegt ja so ein Kabel, das müsste doch eigentlich...
Du meinst, da, wo DC 5 Volt steht, könnte man Strom einspeisen?
Vielleicht. Nicht?
Ja, aber der Akku ist noch 2 von 3 Balken, also es passt.
Dann ist gut. Wunderbar, Tim. Ja, dann
Silvester. Ach ja, Silvester. Also es geht wirklich, es geht wirklich ohne Böllerei und Feuerwerk sehr, sehr gut. Und ich war unterwegs mit einer sehr lieben Person. Wir waren schön im Konzert, haben einen schönen zweisamen Abend gemacht, haben irgendwie dann, es wird wohl Mitternacht gewesen sein, als wir, es ist draußen ein bisschen lauter war. Wir haben es eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Und Silvester irgendwie als einen besonderen Tag im Jahr zu begehen, ist was Schönes, ne? Aber ich bin auch immer mehr dabei zu sagen, es gibt mir nichts irgendwie da mit Großböllerei und Feuerwerk und muss ich auch nicht zugucken, wenn es andere machen, ehrlich gesagt. Das habe ich teilweise so in den letzten Jahren gesagt, okay, selber mal verzichten, aber dann mal schön irgendwie an einem Aussichtspunkt über den Himmel gucken oder so. Also muss ich nicht mehr haben. Also das geht gut ohne, aber irgendwie einen schönen Tag, einen schönen Abend zu verbringen, hat eine besondere Feierlichkeit, ja.
Also eine Wunderkerze könnte ich noch, wäre noch okay. Aber ich habe auch schon, glaube ich, jahrelang nichts mehr, also mit Sicherheit, also auch schon vor Corona, als es verboten war. Ne? Also das ist schon echt ultra lange her, dass ich meinen letzten Böller in der Hand halte.
Als Kind habe ich diese kleinen Zizzlemänner, haben wir früher gesagt, und diese etwas größeren, ich glaube, das war das Einzige, was ich gehabt habe. Dann diese Bengalenhölzchen, gab es ja damals, diese Streichhölzer, die so in so verschiedenen Farben geleuchtet haben und so knallfrisch. Aber ansonsten habe ich auch bin ich nie auf den Gedanken gekommen. Und es gibt außerdem eine sehr unangenehme Geschichte, als ich mal so eine Rakete gezündet habe und das irgendwie völlig falsch gemacht habe und hinter mir in völlig entsetzte Gesichter schaute, weil ich diese Rakete zu lange festgehalten habe. Und das war ein sehr peinliches.
In eine Flasche reinstecken und die Flasche nicht richtig sichern, ist auch nicht so empfehlenswert.
Genau, ungefähr. Ja, man war quasi selbst die Flasche und das ist auch nicht so gut. Also jedenfalls.
Kann auch auf Dauer ein bisschen heiß werden, ne?
Wir haben eben drüber gesprochen, ob man rausschneiden kann. Ich überlege, ob ich diese Funktion da jetzt nutze. Aber Silvester ist der äußere Anlass gewesen, dass wir überlegt haben, dich, Tillmann, einzuladen. Denn du kannst noch mal deine genaue Funktion beschreiben. Du bist Leiter Einsatzkräfte.
Leiter Notfallvorsorge. Notfallvorsorge. Leiter Notfallvorsorge. Notfallvorsorge heißt bei den Maltesern sowohl die Zuständigkeit für den Rettungsdienst als auch für die ehrenamtlichen Einsatzdienste, Katastrophenschutz, Sanitätsdienst und so weiter. So, das ist so diese Klammer, die da von der Funktionsbezeichnung so drumherum gespannt ist. Und insofern habe ich natürlich auch mit dem Rettungsdienst zu tun, nicht unmittelbar operativ. Das heißt, ich bin kein Rettungswachenleiter. Ich habe nicht direkt das operative Einsatzpersonal unterstellt, sondern ich unterstütze im Grunde genommen die Geschäftsführung so in strategischen Fragen, wirtschaftlichen Fragen, fachlichen Fragen mit meinem Team. Und insofern glaube ich schon, die Behauptung wagen zu können, dass ich ein bisschen darüber sprechen kann, was im Rettungsdienst so passiert, wie es im Rettungsdienst so geht und was vielleicht auch über Sachen sprechen zu können, die nicht jeder so im Detail kennt. So.
Ja. Am 2. oder 3. Januar war der, wir haben vorher drüber gesprochen, Feuerwehrmensch am Radio im Interview, der jetzt bei Feuer und Flamme
Ja, und ich habe auch...
Da heißt der Feuermann Jörg.
Ich weiß, ich habe den Namen auch noch rausgesucht und ich habe die Folge auch gesehen und ich weiß, wir hatten im Telefonat drüber gesprochen und ich habe den Namen auch schon wieder vergessen.
Ja, aber sein Titel oder sein Name bei Feuer und Flamme ist, glaube ich, Feuerwehrmann Jörg, kommt aus Bochum und ist halt irgendwie Feuerwehrmann in Dortmund, glaube ich.
Weiß ich gar nicht, Feuer und Flamme drehen die doch.
Ja, die drehen in Bochum,
ne?
Aber
also er kommt auf jeden Fall aus Bochum.
Der ist bei der FF in Bochum und ich glaube, in der Funktion war er auch da in der Doku-Serie.
Ja. Jedenfalls hat der dann eben auch über diese Einsätze in der, es ging halt so, 2. Januar natürlich um die Silvesternacht. Das war für uns der äußere Anlass gewesen, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal darüber sprechen. Jetzt hast du erzählt, dass du im Konzert gewesen bist und den Jahreswechsel ganz anders erlebt hast. Aber du hast ja sicherlich mit Menschen gesprochen, die quasi an vorderster Front gewesen sind.
Ja, also nach meinem Eindruck, und ich hoffe, dass ich jetzt da keinem unserer Hörer zu nahe trete und was völlig Falsches sage, aber nach meinem Eindruck, zumindest in unserer Diözese, sind die Ereignisse Silvester dieses Jahr für den Rettungsdienst nicht großartig anders gewesen, als man sonst an Silvester auch kennt. Jetzt ist es natürlich so, wenn man den Rettungsdienst eine Weile kennt und da den sich vielleicht einfach auch mal als Beruf ausgesucht hat, das macht man ja nicht von ungefähr. Das ist ein bestimmter Schlag von Menschen, die auch gewissen Reiz an manchen Dingen haben. Und ich weiß es aus meiner aktiven Zeit schon noch auch, dass es mitnichten so war, dass man gesagt hat, wen kann man denn finden, dass man an Silvester eine Schicht besetzt, sondern dass Silvester auch mal durchaus so Tage waren, wo man mal freiwillig eingesprungen ist oder solche Sachen, weil immer, ne, Kim nickt schon, weil man immer so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, auch Action erwartet hat. Und insofern natürlich, also es gab viele Einsätze, das ist das, was bei mir angekommen ist. Es gab viele Einsätze und das ist vielleicht auch was gegenüber anderen Silvester oder anderen Jahreswechseln so ein bisschen auch ansteigt. Aber eigentlich, und das ist so mein Eindruck, nach der medialen Berichterstattung gibt es, ich will mal vorsichtig sagen, deutlich wichtigere Dinge, worüber wir jetzt sprechen sollten im Rettungsdienst, als jetzt den Fokus auf Silvester zu sprechen, so schlimm und so sprachlos einen das auch macht, was man aus Berlin gehört hat und solche Sachen. Da muss man sich wirklich viele Fragen stellen, was in der Gesellschaft los ist. Aber das ist jetzt halt irgendwie so ein medialer Hype, der so im Moment da ist. Und ich glaube, es gibt viele andere wichtige und nicht uninteressante und durchaus besorgniserregende Dinge im Rettungsdienst, wo wir drüber sprechen können.
Ich glaube, es ist auch eine regionale Besonderheit. Also zumindest jetzt die letzte Woche habe ich nochmal so ein bisschen Recherche betrieben und nochmal so durchgeguckt, was man so mit den Schlagwörtern Gewalt gegen Rettungskräfte, gerade mit Silvester, auch noch irgendwie so findet. Ne? Und es ist tatsächlich so, du findest das halt in großen Städten. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, auch echt eine Besonderheit, die halt hauptsächlich dann dort auch auftritt, ne? Weil, das jetzt da irgendwie steht, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das Beispiel, in Lennestadt wurden Rettungsdienstler angegriffen, das sowas findet man halt nicht so in der Presse. Auch wenn das natürlich vorgekommen sein kann, das weiß ich jetzt nicht, ne? Aber es ist halt schon, glaube ich, auch es sind vor allem immer durchweg irgendwelche Rudeleffekte, ne? Also auch wenn du dir die Bilder mal anguckst aus Berlin, das sind halt Rudeleffekte. Ne? Da sind viele Menschen, es ist eine anonyme Gruppe. Ne? Es ist nicht so greifbar, wie es halt tatsächlich dann so wäre, wie wenn du jetzt in der Patientenwohnung bist und in der Patientenwohnung vom Patienten oder von Angehörigen angegriffen wirst. Ne? Das ist halt schon mal noch eine ganz andere Nummer.
Es greift ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf. Ich habe das schon mal erzählt, ich höre ja sehr gerne Gemischtes Hack. Podcast und da hat ja Felix Lobrecht auch im Vorfeld mal gesagt, wenn man sich die Böller-Verbotskarte von Berlin anguckt, kann man eigentlich sofort sagen, so.
Da also, kommt's her.
Genau. Das sind im Grunde waren es ja die Bereiche, er sagte immer, also geböllert werden darf nicht da, wo überwiegend Menschen mit schwarzen Haaren leben. Jetzt ist natürlich also Neukölln, das haben wir jetzt ja auch gelernt, wir differenzieren jetzt nicht nach Herkunftsländern, aber zumindest nach sozialen Bezirken. Und ich glaube, Neukölln ist dann einfach so ein, ich bin jetzt nicht ein großer Berlin-Kenner, aber Neukölln ist dann eben so ein Bezirk, wo die Gefahr, dass es zu solchen Frustrationssachen kommt, etwas stärker ist. Aber das, da hast du natürlich recht, es ist jetzt schon sehr viel medial auch durchgekaut worden und ich glaube, wir können jetzt nicht noch etwas dazu beitragen, was noch nicht gesagt worden wäre.
Ja, genau, also vor allem, weil wir bei uns zumindest nichts Dramatisches oder besonders Neues, ja, oder Besorgniserregendes aus dem Bereich unserer Diözese angekommen ist. Und bei der medialen Berichterstattung muss man ja immer auch die Frage stellen, wie ausgewogen ist das? In Berlin ist halt im Moment vieles besonders im Fokus, was in Richtung Feuerwehr und Rettungsdienst geht. Das ist ein paar Wochen ja erst her, dass da irgendwie mit Mädchen unter Bus und Rettungswagen 20 Minuten verspätet oder super Schlagzeilen. Solche Probleme gibt es, die hatten auch Ursachen, ob das anderswo genauso ist oder vielleicht häufiger, ist eine ganz andere Frage. Also da ist die mediale Berichterstattung ja nicht ausgewogen. Und vielleicht noch eins, weil, wie gesagt, Silvester, ja, natürlich sind Silvester mehr Einsätze und auch andere Einsätze als das an anderen Tagen. Also das ist ja logisch. So, und das kennt Feuerwehr, kennt Rettungsdienst und das sind immer, also das sind nicht unbedingt die Nächte, wo du groß Ruhezeiten hast. Weiß man aber im Grunde vorher. Wenn man das jetzt so aber so in einen Topf schmeißt mit dem Phänomen, will ich mal sagen, Gewalt gegen Einsatzkräfte, was ja schon auch mehr in Fokus gerückt ist in den letzten Jahren, dann sind es ja auch nochmal unterschiedliche Phänomene. Ja, es ist ja so, wenn ich, also es gibt und ich behaupte mal, gab immer mehr oder weniger solche Geschichten, dass Einsatzkräfte von denen ja angepöbelt bis angespuckt bis angegriffen werden, denen sie zu helfen, sie eigentlich gekommen sind. Habe ich mir jetzt versprochen?
Nee.
Nein, ihr versteht, was ich einen Satz bauen wollte.
Ja, ja. So. Wenn wir zwei das verstehen, versteht das alle anderen, glaube ich, auch.
Und das ist schon an sich paradox. Dann sind das zum Teil Patienten oder Angehörige oder ne. So, vorsichtige Behauptung gab es mehr oder weniger schon immer. Wer ein bisschen länger dabei ist, kennt das auch. Die Frage, die man sich stellen muss, ist es wirklich mehr geworden? Möglicherweise ja, möglicherweise aber auch gar nicht so signifikant, nur es ist mittlerweile mehr im Fokus und man guckt drauf, man hat Meldesysteme, man geht den Sachen nach, was auch richtig ist, auch Strafmaß wurde ja erhöht. Das ist im Übrigen das gleiche Phänomen ja auch, was Angriffe gegen Polizei und insgesamt, ich sage jetzt mal, uniformierte Staatsbedienstete angeht, das ist alles so irgendwie ein Phänomen. Es ist ohnehin paradox und das war es schon immer, aber das, was ja jetzt Silvester in Berlin oder in diesen Bildern auch zu sehen war, da waren das ja, so wie ich das wahrgenommen habe, nicht in erster Linie diejenigen oder die im unmittelbaren Umfeld, die sozusagen ein Hilfeersuchen abgesetzt hatten, sondern das war ein Phänomen, wo aus einer, weiß ich nicht, Respektlosigkeit oder Spaß an der Sache oder weiß ich nicht, welche Hürden da alle gefallen sind, gezielt Feuerwehrleute, Rettungskräfte und so weiter von eigentlich völlig Unbeteiligten angegriffen wurden.
Oder eben ein Hinterhalt geschaffen wurde.
Also ja, wirklich bewusst auch solche Sachen, genau. So. Und das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen ein anderes Phänomen. Ja? Was dahinter steckt, welche gesellschaftlichen Entwicklungen und in welchen Brennpunktbereichen das vielleicht mehr vorkommt, ist auch nochmal andere Frage. Aber das ist eigentlich nochmal was anderes als das, was wir kennen als Gewalt gegen Einsatzkräfte, wo wir ja auch selber im eigenen Verband mittlerweile angefangen haben, mehr zu tun, das mehr zu registrieren, auch mehr drüber zu sprechen. Wenn der normale Rettungsdiensteinsatz ist ja, oder der häufige Rettungsdiensteinsatz ist ja der, du hast einen Patienten, vielleicht zwei Patienten, ein, zwei, drei Angehörige, Familie irgendwie drumherum oder Betriebsangehörige, wenn du einen Arbeitsunfall hast. Aber dass du in so einen Straßenzug reinfährst und da sind ganz viele und das ist ein Gruppenphänomen und so weiter, das ist ja nicht der rettungsdienstliche Alltag. Insofern muss man das, glaube ich, nochmal unterscheiden. Aber auch, ne, wie gesagt, dieses Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte, es ist besorgniserregend, es wirft viele Fragezeichen aus und man muss da sicherlich genau hingucken, das ist auch richtig so.
Aber du hast eben einen Begriff benutzt und da würde ich nochmal einhaken, du sagtest, die Gewalt gegen Staatsbedienstete, uniformierte Staatsbedienstete. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass da ja so ein Problemverhalten liegt oder ein mangelndes Problembewusstsein da ist, dass den Menschen gar nicht mehr klar ist, dass es eben auch uniformierte Menschen gibt, die nicht
Staatsbedienstet sind.
Und das also quasi jeder, der in irgendeiner Form mit einer Uniform kommt, gleichgesetzt wird mit die da oben.
Ja, genau. Das ist genau das Phänomen. Und natürlich, wenn ich sage uniformierte Staatsbedienste, natürlich sind wir das als Malteser nicht und die vielen anderen Organisationen, die den Rettungsdienst bestreiten in Deutschland, natürlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es ja aber so, dass wir ja gerufen werden im Rettungsdienst über öffentliche Leitstellen. Das ist ja gesetzlich so geregelt und das ist ja auch gut so, ne? Dass es einheitliche Leitstellen gibt und man nicht, wenn man jetzt einen Herzinfarkt hat, entscheidet, möchte man evangelisch oder katholisch gerettet werden. Ja, sondern es muss schnell gehen. Und insofern ist das, man wählt die 112 und dann kommt irgendjemand. Und wir würden uns natürlich wünschen, häufig, dass wir als Malteser da besonders wahrgenommen würden und unsere Herkunft und unsere Intention und unsere, keine Ahnung, unser Proprium, was nicht alles. Aber derjenige, der in dem Moment unserer Hilfe bedarf, der hat gerade, salopp gesagt, andere Sorgen.
Ja, nochmal.
Und das Phänomen ist dann natürlich, Wir werden identifiziert mit dem System, so irgendwie, mit dem System, der Staat, der irgendwie da ist.
Aber eben nicht mit, das stimmt, mit dem System ja, aber es müsste ja eigentlich, wenn dann der Frust gegen das Gewaltmonopol des Staates sein, sprich gegen die Kräfte, Polizei, sowas, die dieses Gewaltmonopol inhaben und damit schon mal eher den Staat repräsentieren als ein Rettungsdienstler, eine
Feuerwehrmann,
die jetzt quasi sagen müssten, komm, wir sind doch eigentlich auf derselben Seite.
Aber nicht, dass ihr jetzt hier einen falschen Eindruck habt oder du in erster Linie, Kim, kennt das ja selber als aktiver Retter auch. Also wenn, jetzt mal ganz weg von Silvester und solchen Phänomenen, ne, wenn wir über Gewalt gegen Einsatzkräfte oder fangen wir mal bei Grenzüberschreitungen an, ne, verbal oder ich sag mal, wenn ich angefasst werde, auch vielleicht ein bisschen fester, ist das jetzt Gewalt oder ist das einfach eine Grenzüberschreitung? So, da brauchen wir uns nicht über Definitionen zu streiten, aber solche Dinge gibt es ja. Aber dann steckt nicht automatisch dahinter ein Rebellentum gegen den Staat oder sowas. Sondern die Situationen, wo das häufig vorkommt, wo das in Fokus geraten ist, wo man mehr drauf schaut, da muss man sich ja einfach auch vorstellen, das sind Situationen, das sind für den Patienten und sein Umfeld sind das Ausnahmesituationen. Ein mindestens subjektiv empfundener Notfall. Ob der das tatsächlich im medizinischen Sinne ist, ist ja eine ganz andere Frage. Aber eine Hilflosigkeit, sonst würde man ja im Normalfall nicht den Rettungsdienst suchen. So, das heißt, diese Übergrifflichkeiten, die da, von denen ich immer noch vorsichtig in Frage stellen will, ob die wirklich so signifikant mehr geworden sind, aber sie sind mehr im Fokus. Diese Dinge, von denen ich da spreche, vielleicht ist da irgendwas im Unterbewusstsein, dass man gegenüber Staatsorganen eine gewisse Respektlosigkeit hat. Aber das, was eigentlich der Auslöser ist, wenn solche Dinge passieren, ist nach meiner Wahrnehmung eine Unzufriedenheit oder eine Hilflosigkeit mit der individuellen Situation im Moment. Mensch, machen Sie doch jetzt mal das und Sie sehen doch und Sie müssen doch sehen, dass das und das da passiert und so. Mit solchen Sachen fängt es häufig an. Das ist das eine Phänomen. Und ja, dann gibt es natürlich, das zeigen auch Studien, es gibt Stadtteile, da passiert das mehr, es gibt Landesteile, da passiert es weniger. Und dann ist die Frage, welche Fähigkeit besitzt das Einsatzpersonal, damit auch sehr frühzeitig deeskalierend vorzugehen?
Ja? Aber reden wir jetzt von denselben Personen. Du hast ja eben gesagt, diejenigen, die anrufen, oder auch jetzt in Bezug auf diese Gewalt in Berlin, das waren nicht die Leute, die angerufen haben. Das heißt, auch diese Gewalt und diese Respektlosigkeit, wie du gesagt hast, die kommt doch im Wesentlichen von den Menschen, die in irgendeiner Form durch diesen Rettungseinsatz zum Beispiel behindert werden, die nicht weiterfahren können, weil der RTW da steht. So, die in einer anderen Form sich irgendwie gestört fühlen. Keine Ahnung, Martinshorn ist zu laut und ich wurde im Schlaf gestört.
Ja, möglicherweise kann das natürlich, also ich glaube, Timmer versucht einfach zu differenzieren zwischen dem, du hast halt manchmal so Phänomene, dass du, also ich meine, jeder Patient ist halt auch anders, ne? Wenn du halt mit einem Patienten zu tun hast, der eine psychische Grunderkrankung hat, dann musst du halt prinzipiell auch erstmal auf alles gefasst sein, ne? Das ist ja was anderes. Der hat vielleicht auch angerufen und der hat das Problem. Und der möchte ja auch, dass einem geholfen wird. Der kann aber mitunter vielleicht die Situation nicht klar erfassen und ist dann halt, wie Thema gerade sagte, fast einmal ein bisschen fester an. Ja gut, das kann halt passieren, ne? Da ist, soll aber auch jeder für sich selber entscheiden, ist das jetzt schon in dem Bereich, ja oder nein. Diese Geschichte, die halt da in Berlin passiert ist, da sind ja offenbar, und ich meine, wir können ja auch nur dem mutmaßen, was wir halt gesehen haben, was halt in den Berichten drin stand, offenbar Unbeteiligte, die mit diesem Rettungseinsatz überhaupt gar nichts zu tun haben, schmeißen einen Feuerlöscher, 6 Kilo, wo auch immer der herkommt. Also ich habe keinen 6-Kilo-Löscher zu Hause, der muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Ne? Schmeißen die halt vorne in die Frontscheibe rein. Da würde ich jetzt mal spontan sagen, ich denke, dass der wird mit den Leuten, die da drinnen waren, in dem Auto nichts zu tun gehabt haben.
Aber das meine ich mit, ja. Dass wir jetzt quasi also. Elegant, wir sind ja elegant von diesen Gewaltfragen rübergegangen, über die Frage, wie werden Uniformen wahrgenommen. Ja. Das sind ja alles die erstmal die Unbeteiligten.
Warum man das macht, die Frage können wir uns sowieso zwar stellen, aber die können wir jetzt hier nicht beantworten. Keine Ahnung. Weil ich meine, die Autos sind ja durchaus auffällig. Ich meine, auf dem Fahrzeug steht nicht Polizei drauf, da steht Rettungsdienst drauf. Die sind auch orange und nicht blau. Ne? Also man kann ja durchaus schon differenzieren, dass das jemand ist, der Hilfe leistet und nicht jemand ist, der Gewalt ausübt auf andere Menschen aufgrund des Monopols. Ja,
ja, aber das meine ich mit diesen verschiedenen Personengruppen, dass wir einerseits von denen reden, die die 112 gewählt haben, andererseits von denen, die sich gestört fühlen oder die, wo irgendwelche Aggressionen getriggert werden, weil sie ein Auto sehen, das offiziell oder offensichtlich einer offiziellen
Institution. Irgendwas mit Blaulicht auf dem Dach.
Irgendwas mit einem
Einsatz. Ich glaube auch nicht, dass du von dem, also jemand, der sich nicht mit dem System beschäftigt, wird auch überhaupt nicht differenzieren können. Ist das jetzt ein Malteser, ist ein Juniter, ist das ein Samariter, ist das ein Deakaler oder ist das halt jemand von der Feuerwehr? Die rufen halt eine Nummer an und es kommt halt der halt gerade kommt. Insofern kannst du halt gar nicht sagen, das ist ein Staatsbediensteter oder das ist nicht ein Staatsbediensteter. Und
das ist wirklich, also so paradox das auch klingt, ne? Klar, es gibt die Unbeteiligten, die noch nicht mal irgendwie betroffen sind, weil sie irgendwo einen Straßenzug nicht durchfahren können und einen Moment warten müssen, weil ein Rettungswagen steht. Die werden ja sogar indirekt noch beteiligt. Also was wir in Berlin, wie hatte ich das mitbekommen, waren ja nur völlig Unbeteiligte. So, dann gibt es natürlich die indirekt beteiligt sind, weil sie sich vielleicht behindert fühlen, wie du sagtest. Dann gibt es die beteiligt sind, weil sie vielleicht den Notruf abgesetzt haben, weil sie sich Sorgen um einen Angehörigen, Bekannten oder sonst was machen, die da drumherum stehen, Passanten, sage ich jetzt mal, und dann vielleicht irgendwie den Eindruck haben oder einfach sehr in Rage sind, aufgebracht sind und dann vielleicht der Meinung sind oder manchmal ein bisschen forsch reagieren, manchmal leider halt auch handgreiflich oder ähnliches, weil sie in irgendeiner Weise der Meinung sind, das Rettungspersonal würde nicht schnell genug arbeiten, nicht vernünftig arbeiten oder nicht tun, was sie erwarten oder solche Sachen. Das sind halt leider solche Phänomene und manchmal sind vielleicht die Hürden einfach Gewalt als Lösung zu sehen, da auch anders als sie vielleicht vor 20 Jahren waren, weiß ich nicht. Aber paradoxerweise ist es eben halt manchmal auch so, klingt ganz komisch, aber dass es sogar der Patient oder der, wegen dem man da ist, selber ist, weil es natürlich auch Situationen gibt, da hat der nicht selber angerufen. Und ob es jetzt eine psychische Erkrankung ist oder ob es andere Zustände sind, die dazu führen, dass er gerade nicht wahrnimmt oder nicht verstehen kann, was um ihn passiert. Vielleicht dann auch nicht so mit vollem Bewusstsein, das tut, was er tut. Aber also wenn wir über Angriffe, Übergriffe oder die dann in irgendwelchen Meldesystemen landen, über solche Fälle sprechen, dann ist es teilweise auch der Patient selbst. Also ne, das einfach nur der Vollständigkeit halber. Aber nochmal, ich glaube, das ist nicht das größte Problem des Rettungsdienstes, glaube ich, und so im Moment. Und es ist gut, dass drüber gesprochen wird. Aber das ist jetzt nicht so, dass das bei jedem zweiten Einsatz, dass man da angepackt oder umgeschubst oder angespuckt wird.
Gott sei Dank. Das wäre ja schlimm.
Ja, also das.
Ja. Das größte Problem ist das, was du jetzt im Vorgespräch eben schon sagtest und worauf wir jetzt auch gerne schauen wollen, nämlich die Frage, wie hat sich personell oder auch die Anspruchshaltung im Blick auf Rettungsdienst verändert? Anspruchshaltung haben wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wie den Rettungsdienstlern entgegengetreten wird. Aber da hat sich ja, glaube ich, auch schon was verändert im Bezug auf, wann rufe ich überhaupt den Rettungsdienst?
Genau, wann rufe ich den Rettungsdienst? Da stichst du gerade mitten rein. Was mir halt einfach wichtig ist, deswegen freue ich mich auch über eure Einladung zu dem Thema. Wir müssen über so eine Entwicklung im Rettungsdienst mal sprechen, weil ich den Eindruck habe, da wird zu wenig drüber gesprochen und man weiß es zu wenig. Wir, jeder weiß seit mindestens seit einigen Jahren Pflegenotstand und da wurden Wahlkämpfe drüber geführt und so weiter. Ich will den Pflegenotstand überhaupt nicht in Abrede stellen oder relativieren. Aber wenn wir uns mal folgendes Bild vorstellen, wenn ich eine Station im Krankenhaus habe oder im Altenheim, die planmäßig irgendwie mit 5 Leuten, 7 Leuten oder sowas besetzt ist und dann habe ich Fachkräftemangel oder hohen Krankheitsstand und dann kann ich die halt nur mit 3 oder 4 besetzen, dann ist das für die, die da sind, hart und die machen das vielleicht auch nicht lange mit und die müssen hart arbeiten, aber ich muss die Station nicht schließen. Auf so einem Rettungswagen, Krankenwagen, wie auch immer, habe ich 2 Leute sitzen. Wenn einer nicht da ist, fährt das Auto nicht. Ganz einfaches Bild. Und das Phänomen oder die Situation, die wir im Rettungsdienst einfach haben, wir haben einen klassischen Fachkräftemangel. Das muss man deutlich sagen. Es hat sich mittlerweile auch schon tatsächlich ein bisschen weiter rumgesprochen. Damit haben wir seit, 10 Jahre sind es noch nicht, aber ich glaube, man kann gut sagen, 5, 6, 7 Jahre geht das ganz klar in die Tendenz mit unterschiedlichen Ausprägungen. Das ist klar, da kann man jetzt die gleichen Fragen stellen, die man immer stellt, wenn Lehrer fehlen oder sowas, Fachkräftemangel, so haben wir. Aber mittlerweile muss man sagen, auch das ist vielleicht gar nicht mehr das allergrößte Problem, sondern das allergrößte Problem ist die Menge und vor allem die Art der Einsätze. Und das ist einfach das, was echt was mit der Belegschaft macht, was mit den Menschen macht, die sich eigentlich mal einen Job ausgesucht haben. Mit welcher Motivation auch immer. Für die einen ist es, ich sage jetzt mal Action, für die anderen ist es das Helfersyndrom, für den anderen ist es beispielsweise ein christlicher Antrieb oder ähnliches. Wir wollen Menschen helfen, die in Not sind. Deshalb entscheiden wir uns für diesen Job. Dann machen wir sehr ausführliche Ausbildungen mittlerweile, ne? Da hat sich ja auch viel getan. Und lernen, wie man das macht. Lernen eigentlich, wie man professionell rettet und hilft. Und erleben dann aber einen Berufsalltag, wo das eigentlich in den Hintergrund tritt. Also die wirklich das Leben retten, Helfen in akuten Notsituationen ist mindestens subjektiv nicht mehr der Großteil der Einsätze, sondern der Großteil der Einsätze sind sozialer Indikation oder einfach Dinge, wo man sagt, naja, okay, da ist was nicht gesund, aber da hätte man früher mit Hausmittelchen was gemacht oder allenfalls wäre man mal zum Arzt gefahren, hätte bis zum nächsten Tag gewartet, wäre mal vielleicht ins Krankenhaus gefahren. Und es kommen halt vermehrt Einsätze, deutlich vermehrt Einsätze, wofür sowas dann halt ein Rettungswagen gerufen einerseits wird von dem Bürger, aber halt auch disponiert wird von den Leitstellen. Mhm. Und das in einem Umfang, was wirklich die Mannschaft frustriert und dann natürlich auch Leute aus dem Job treibt. Das beflügelt wieder den Fachkräftemangel. Und dann kommen wir in so eine Spirale. Das erhöht die Krankheitsquote, Frustration ist nie gesund, psychische Gesundheit sind solche Stichwörter. Und das sind eigentlich die Themen, die, ja, der ein oder andere spricht von Systemkollaps, der droht oder solche Sachen. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz weit von der Hand zu weisen. So in die Richtung sind wir schon sehr scharf unterwegs.
Das ist vor allem auch eine krasse Tendenz, ne? Also wenn ich mir überlege zu meinen Anfangszeiten im Rettungsdienst, ich meine, ich habe das ja immer nur als Ehrenamtlicher oder Nebenberuflicher gemacht, ne? Also ich bin jetzt nicht der jetzt 40 Stunden die Woche da auf dem Bock gesessen hat, ne? Aber selbst ich erlebe das ja schon so. Ich meine, jetzt habe ich die letzten 2 Jahre auch nichts gemacht, weil das nicht geklappt hat mit der Fortbildung und all sowas, ne? Also ist auch für Ehrenamtliche ein bisschen schwierig, da in diesem Ding drin zu bleiben, ne?
Ja.
Und es sind 37 Minuten und ein paar Sekunden, habe ich gerade gesehen. aber du merkst halt immer mehr, dass du tatsächlich auch, also selbst ich, ne, der ja nicht regelmäßig fährt, merkt, dass ich vor 10 Jahren andere Einsätze gefahren bin auf dem Rettungswagen, als ich das jetzt momentan mache. Also die allerschärfsten Geschichten, die dir halt dann immer passieren, ist, also manchmal würde ich auch wirklich mal gerne wissen, was erzählt der Anrufende, dem Disponenten, dass der ein Rettungswagen mit Blaulicht nachts um 3 durch die Stadt prügelt und du kommst dann da an und sagst, ja, ich habe seit 2 Wochen Kopfschmerzen und ich habe aber jetzt Angst, dass das jetzt was Schlimmes ist. Ich will das nicht in Abrede stellen, das mag ja vielleicht sogar sein, dass das so ist, ne? Aber manchmal stellst du dir tatsächlich diese Frage, was hat den dazu beflügelt, jetzt zu sagen, ich schicke das Fahrzeug jetzt dahin, ne?
Wie sind die Disponenten ausgebildet? Haben die vielleicht einfach, also irgendwie Angst, was falsch zu machen?
Also die sind für ihre Aufgabe ausgebildet. Jetzt ist der Punkt der, Entschuldigung, was ist ihre Aufgabe? Jetzt wäre es ja naheliegend zu sagen, du hast eine Zentrale, eine Leitstelle, wie auch immer, da ruft der Bürger an, wenn er aus medizinischen Gründen nicht weiter weiß und da kriegt er dann gesagt, ob es schlimm ist oder nicht, ob er ein Pflaster draufkleben kann, ob er einen Wadenwickel machen kann oder ein Hubschrauber kommen muss. So. Das ist aber nicht die Aufgabe der Rettungsleitstellen. Die Aufgabe der Rettungsleitstellen ist die Frage, also innerhalb möglichst weniger Sekunden schnell zu entscheiden, kleines Rettungsmittel, großes Rettungsmittel, mit Arzt, ohne Arzt, schnelles Rettungsmittel, langsames Rettungsmittel, aus der Luft, über Boden, so mit Feuer oder ohne Feuer, technische Rettung, so diese Fragen. Das ist die Aufgabe der Leitstellen, gesetzlich geregelt. Das heißt, wir haben erstens keine Verknüpfung zwischen solchen Systemen wie ärztlicher, hausärztlicher Notdienst und oder vergleichbare Systeme und den Rettungsleitstellen, den Notruf. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist gut, ich habe gesagt, die sind dafür ausgebildet, um diese Aufgabe zu machen. In Nordrhein-Westfalen ist es in der Regel so, dass diese Leitstellen bei den Feuerwehren, die haben irgendwie eine feuertechnische Ausbildung, medizinische Zusatzausbildung, Rettungsassistent, Notfallsanitäter, wie auch immer. Und natürlich in entsprechenden Lehrgängen für diese Aufgaben geschult. Aber nochmal, es geht immer darum, was ist die Aufgabe der Leitstelle? So, man müsste eigentlich dann drüber sprechen, muss man die Aufgabe der Leitstelle anders definieren. Das hat aber immer auch damit zu tun, wie muss man das auch rechtlich absichern und solche Sachen. Und ich bin auch vorsichtig mit der Forderung zu sagen, die Leitstellen müssen irgendwas anders machen. In der Richtung muss man sicherlich was tun. Also Dispositionsstrategien einerseits, auch Vorhaltestrategien. Ne? Also man könnte jetzt auch die Frage stellen, muss überall ein hochqualifizierter Rettungswagen hinfahren? Man hat ja auch Krankenwagen, wo auch qualifizierte Kräfte draufsetzen. Die haben ja auch gelernt, mit Notfällen umzugehen. Also Dispositions- und Vorhaltestrategien ist das eine Stichwort, aber da arbeiten ja nun mal auch Menschen. Ne? Und erreichen uns Erzählungen, ich habe das neulich gerade gehört, jetzt indirekt von einem Kollegen, kann mir auch sagen, der Thorsten, der hat mir das erzählt, der war ja auch schon mal hier, kennt ja auch jeder, der mit Leitstellenbediensteten gesprochen haben, die ihm erzählt haben, mittlerweile geht das so weit, dass wir Angst haben, zur Arbeit zu kommen, weil wir genau wissen, es mehren sich die Situationen, wo einfach alles blank gezogen ist, es ist im ganzen Kreisgebiet kein Rettungswagen mehr und ich habe Angst, dass es mich ereilt, dass ich irgendwann derjenige bin, der einen wirklich offensichtlich schlimmen Notfall an der Strippe hat und ich habe nichts, ich kann ihm nichts schicken. Zumindest in einer Zeit, wo ich davon ausgehen kann, dass ihm das adäquat hilft. So, also das heißt, selbst wenn wir sagen, wir machen andere Dispositionsstrategien, wir machen da eine andere Aufgabenzuweisung. Das Problem der Leitstellenbediensteten ist immer, sie müssen aus einer telefonisch geschilderten Situation, die entweder als Notfall vorgespielt wird oder subjektiv so empfunden wird, müssen sie eine schnelle Entscheidung treffen. Und wenn die falsch ist, da können sie noch so gut versichert sein. Das willst du nicht zweimal im Jahr erleben, das willst du gar nicht erleben. Ja, dass dann ein Mensch zu Schaden kommt, weil du, auch wenn du es noch so gut gemeint hast, eine falsche Entscheidung getroffen hast. Und deswegen ist das Thema Leitstellen, ja, da müssen wir drüber reden, da muss man dran. Aber so ganz einfach ist das auch nicht.
Darf man fragen, auch mit Blick auf die Uhr und akustisch hört man es ja auch. Natürlich hört man akustisch, wie auch sonst. Wer ist Mann? Also da muss man drüber reden. Ja.
Genau.
Ist das, wo liegt die Verantwortung für diesen Bereich? Personalmangel, man kann es sich jetzt nicht backen, man kann finanzielle Voraussetzungen schaffen. Der Personalmangel wäre wahrscheinlich weniger eklatant. Das ist ja, steht ja dann wahrscheinlich auch in Korrelation mit den mehr werdenden unnötigen Einsätzen. Mhm. Sonst wäre es ja wahrscheinlich nicht so eklatant.
Ja, das ist halt immer, also vielleicht ist auch mein Beispiel vorhin falsch verstanden worden. Ne? Das war eher halt ein Zuspruch auch für den Leitstellendisponenten. Ne? Du weißt ja nicht, was hat der denen gesagt, dass der entschieden hat, ich schicke da jetzt einen Rettungswagen.
Wird das aufgenommen?
Ja, das wird natürlich aufgenommen, aber du hast ja keine Möglichkeit. Also klar könntest du jetzt als Einsatzbeteiligter, ich weiß nicht, hast du die Möglichkeit, könntest du vielleicht auf den Notruf zugreifen und den halt rauslesen, aber der macht das ja, also da ruft ja nicht jemand an und sagt, ich habe übrigens seit 14 Tagen Schmerzen, ich bräuchte jetzt meinen Rettungswagen, okay, schicke ich ihn. Wird ja nicht passieren. Deshalb ist es immer total interessant, ne? Deshalb, um die Lanze zu brechen für den Disponenten, ne? Der kann ja auch nur in der kurzen Zeit, die er zur Verfügung hat, entscheiden, was er jetzt tut. Und im Zweifelsfall wird er sich vermutlich immer für die sicherere Version entscheiden. Ne? Genau. Nur die Frage ist halt, wie kann man halt dieses System ein bisschen straffen, ne? Dass das halt dann einfach mal nicht passiert und die halt sagen können, ja, wissen Sie, wenn Sie jetzt schon seit 14 Tagen was haben, wie wär's denn mal, wenn Sie morgen zum Hausarzt gehen? Ja, oder ich schicke Ihnen den ärztlichen Bereitschaftsdienst vorbei. Ne?
Aber
oder
das sonst ist meine halt Frage, wer ist Mann? Ja. Wo sind die Stellschrauben? Also wer hat den Schraubenzieher in der Hand?
Das ist so, wie als ob du hier mein Schmierzettel mit meinen paar Stichpunkten, den ich mir mitgebracht habe, schon gelesen hättest. Weil das ist wirklich interessant. Das sind genau natürlich die entscheidenden Fragen. Und deswegen ist es auch der Punkt, oder hat damit zu tun, warum ich schon auch sage, ich mache mir über diese Entwicklung schon auch Sorgen. Und wir müssen darüber sprechen, weil alle sehr tiefgreifenden Veränderungen in dem Bereich, da bin ich mir sehr sicher, die werden lange dauern. Warum ist das so? Der Rettungsdienst hat viele Schnittstellen an andere Stellen im Gesundheitswesen. So, der Rettungsdienst hat die Schnittstelle Notaufnahmen. Wir haben neben den steigenden Einsatzzahlen wegen Pillepalle, sage ich jetzt mal, haben wir auch durchaus verlängerte Einsatzzeiten, weil die Leute den Kollegen den Patienten am Krankenhaus nicht abgeben können, weil sie lange Wartezeiten an den Notaufnahmen haben. So, kennen wir alle, auch medial ist das ja bekannt, Notaufnahmen, Krankenhäuser haben auch ein strukturelles Problem. Arztpraxennetzwerke haben ein Problem, Altenheime und so weiter. So, diese grundsätzlichen und übergreifenden Themen im Gesundheitswesen in Deutschland sind Bundesangelegenheit. Rettungsdienstorganisation ist Landesangelegenheit. Die Umsetzung der landesgesetzlichen Dinge ist Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Da sind auch die Leitstellen angesiedelt und in dem gesamten und die beauftragen dann Organisationen wie uns, ja. Da ist dann unsere Rolle und das alles hängt aber natürlich an den Krankenkassen, die das alles finanzieren. So, das heißt, wenn wir da sehr nach grundlegenden Reformen suchen, egal ob die Leitstellen einen Auftrag bekommen oder der Rettungsdienst vernetzt wird mit anderen Notfallsystemen oder sowas, das kann man alles machen und da muss man sicherlich auch viel machen. Da ist natürlich die Politik gefragt, aber da machen wir uns mal ehrlich, wenn Bund und Land und Kreis, also da haben wir Lösungen in 10 Jahren und in 10 Jahren, keine Ahnung, ob wir dann noch eine Leitstelle haben oder ob das dann per KI abgewickelt wird, ich weiß es nicht. Ja. So, deswegen ist natürlich auch die Frage, ne, weil du fragtest, wer ist Mann? Also wir als Leistungserbringer, als Organisation können diese systemischen Dinge, so lieb es uns wäre, erstmal nicht verändern. Deswegen müssen wir uns natürlich, und da sind wir sicherlich noch nicht am Ende der Möglichkeiten, aber wir müssen auch innerhalb der Verbände, der Organisationen uns ehrlich machen und darüber sprechen. Und es ist eben so, der Rettungsdienst ist ein Kerndienst bei uns, der ist ein traditioneller Dienst, der bei uns intern im Verband wie insgesamt in der Republik über die Jahrzehnte gewachsen ist. Der ist auch ein Dienst, wo oder der viel auch Symboltracht auch in anderen Diensten für uns hat. Und der ist nicht gesund im Moment. Der ist bei uns intern nicht gesund, aber auch im ganzen Land nicht gesund. So, und da müssen wir natürlich dran arbeiten. Wir müssen auch sicherlich gucken, dass wir uns mit der Resilienzfähigkeit unserer Belegschaft beschäftigen und solche Dinge. Das sind unsere Möglichkeiten und da haben wir sicherlich auch noch nicht alle Stellschrauben auf.
Ja, und da verließen sie ihn. Damit ist das passiert, womit wir gerechnet haben ein bisschen, dass nämlich am Ende der SD-Karte noch Gespräch übrig ist. Und wir haben fröhlich noch ein bisschen weiter gesprochen, bis wir feststellten, dass die Aufnahme schon gestoppt hat. Kann passieren. Wir werden uns jetzt um eine neue SD-Karte mit größerer Speicherkapazität bemühen. Trotzdem herzlichen Dank an Tillmann, dass er zum Gespräch bereit war. Ich denke, das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und da sollten wir unbedingt nochmal drüber sprechen. Ein Thema, das ja wirklich auch viele betrifft und viele auch vielleicht am eigenen Leib zu spüren bekommen. Danke an Kim und Tillmann, dass wir zusammen die Aufnahme machen konnten. Danke euch fürs Zuhören. Danke nochmal Michael Weveler für die Musik und die wird es jetzt zum Schluss in ganzer Länge einmal zu hören geben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.